Jo, für diejenigen, die uns nicht kennen, ich heiße Heinz Spindler, das ist meine Frau, die Ute Spindler. Wir kommen ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus Oberfranken. Für diejenigen, die sagen, oh, der schwätzt aber auch kein Deutsch, gell? So, also wir sprechen tatsächlich nicht Deutsch, wir sprechen Fränkisch. Von daher, weil die Schwaben oder hier sind Baden schon, oder? Nee, Schwaben. Württemberg noch? Oder Baden? Ist gerade an der Grenze, ne? So, muss man aufpassen, was man das Richtige sagt. Okay, also weil die denken ja, so die Baden-Württemberger sagen ja immer so Deutsch sprechen, von daher wir nicht. Wir leben gerade in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart und leben gerade in der Nähe von Belgrad. Da sind wir mit Hilfe für Brüder zugange. Wir lebten ja mal 15 Jahre am Bodensee, am Bodenseehof. Sind wir weggezogen, weil da ist immer Nebel. Ist gerade jetzt richtig neblig, von daher sind wir jetzt hier. Dachten, gehen wir, wo die Sonne scheint. Und wir arbeiten da mit Hilfe für Brüder in Serbien unter Romas und unter drogensüchtigen Leuten oder die drogensüchtig waren. Und die möchten sich ausstrecken nach Menschen, die noch drogensüchtig sind in dem Land. Balkan ist ja so eine Transitstrecke auch für ganz viel Schmuggel, Menschenschmuggel und Drogenschmuggel. Und da dürfen wir dabei sein, einfach nicht mit zu schmuggeln, sondern das Wort Gottes reinzutragen. Und weil es das Einzige ist, was Menschen verändert und Hoffnung bringt. Und ihr habt es selbst als Gemeinde erlebt und als Familien erlebt, wie das ist, eben, dass die einzige Hoffnung ist, die wir haben, ist die Auferstehung. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und es ist eine lebendige Hoffnung, weil der, von dem wir reden, der ist auferstanden, Christus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und es ist die einzige Hoffnung, die diese Welt hat. Und das ist manchmal ein bisschen die Not, die wir eben nicht mehr so sehen. Wisst ihr, das ist die einzige Hoffnung, die die Menschen haben um uns herum. Das ist die einzige Hoffnung. Die Hoffnung besteht nicht drin, dass wir bessere Schulausbildung haben. Die Hoffnung besteht auch nicht drin, dass wir noch intellektueller werden oder was weiß ich, mit Theologen uns auseinander oder Leute, die theologisch versiert sind, uns auseinandersetzen. Die Hoffnung besteht auch nicht drin, dass wir gesund werden. Und die Hoffnung besteht auch nicht drin, dass wir glücklich sind in dieser Welt. Die Hoffnung besteht darin, dass wir eine Ewigkeit haben beim lebendigen Gott. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung für jeden Menschen. Und die haben wir nur in Christus. Eben, wenn dieses Kreuz die Wahrheit geworden ist für mein Leben, wenn ich das glauben darf. Und nur wenn ich das glauben darf, und nur dann reicht's. Nur das Kreuz reicht, und wenn ich das glauben darf, dann reicht's auch. Mehr muss ich nicht glauben. Und mehr muss ich auch gar nicht wissen. Und dann können die Leute noch so theologisch versiert sein, wie sie wollen. Aber wenn ich das weiß, dass das steht für mein Leben, wenn ich weiß, das ist klar, am Kreuz von Golgatha ist bezahlt für meine Gottverlorenheit, dann steht es. Dann werde ich dabei sein in der Auferstehung. Und dann werde ich dabei sein an dem Tag, an dem Gott alle Tränen abwischen wird. Alle Tränen. Wir werden die Tränen nicht wegwischen und es werden auch keine guten Vorsätze Tränen wegwischen und es werden auch nicht noch so glückliche Stunden in unserem Leben die Tränen wegwischen. Das ist, bleibt einem vorbehalten oder er hat sich selbst vorbehalten und ist der lebendige Gott selbst, alle Tränen abzuwischen. Und deswegen denke ich, oft ist es so für die Gemeinde Jesu, dass wir auf diesem Weg sind, eigentlich gar nicht so als die Tränenabwischer. Wir sind ja auch manchmal die, die gern die Not lindern wollten in dieser Welt, aber eigentlich sind wir gar nicht dafür da, um die Not zu lindern in dieser Welt, sondern einer Welt, die so voller Not ist, den zu bringen, der letztendlich eines Tages die alle Tränen abwischen wird. Dafür sind wir da. Und klar, auf diesem Weg ist es dann auch so, dass wir erleben dürfen auch, dass er meine Not lindert und durch mein Leben hindurch auch Not in dieser Welt ein Stück weit lindern kann. Aber wisst ihr, die grundsätzliche Not, die der Mensch hat, ist seine Verlorenheit. Absolut verloren. Das ist die grundsätzliche Not. Die grundsätzliche Not ist, dass es einen Tag der Auferstehung geben wird. Und dass Menschen dann vor diesem lebendigen Gott stehen werden und sie sind auf ewig verloren. Weil sie diesen lebendigen Gott in ihrem diesseitigen Leben nie Gott haben sein lassen. Und da geht es oft gar nicht darum, ob jetzt Leute hingegangen sind und es hingetragen haben. Der lebendige Gott hat so viele Möglichkeiten, Jesus ins Leben von Menschen hineinzusprechen. Während wir hier sind, spricht er gerade irgendwelche solche IS-Kämpfer an in Träumen, spricht einfach in ihr Leben hinein. Und die schrecklichsten Sachen machen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir müssen uns ja so Filme reinziehen heute, damit wir so schreckliche Dinge sehen. Ist auch komisch eigentlich. Okay? Wir gehen ins Kino und schauen uns solche Filme an oder kaufen uns eine DVD und schauen uns an, die schrecklichen Dinge, von denen wir sagen, wie kann man nur so schreckliche Dinge machen? Komisch eigentlich. Seltsam, aber so sind wir drauf. Okay, wir schauen uns alles Mögliche an, von dem wir sagen, ah, das ist ja schrecklich. Wenn man es in den Nachrichten hört, das ist schrecklich. Wenn man seinen Lieblingsschauspieler sieht, ist es doch ganz gut gelungen. Das Schreckliche ganz gut gelungen. Also echt interessant, erstaunlich. Und wisst ihr, wir benötigen das. Diese Welt braucht diesen Christus. Nicht immer ein bisschen glücklicher zu werden, sondern damit ich eine lebendige Hoffnung habe. Und die steht nicht, weil ich mir das einrede, sondern weil Christus lebt. Weil er lebendig ist, weil er auferstanden ist. Und darum geht es auch in diesem Land, darum geht es in diesem Dienst, darum geht es überall auf der ganzen Welt. Um diese Wahrheit. Und wenn ich diese Wahrheit nicht habe, dann war alles nichts. Nichts. Und ich fand es interessant so, ich möchte uns einen Text heute Morgen vorlesen, der bewegt mich schon ganz lang. Ich möchte uns das vorlesen aus Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Vers 21 bis Vers 39. Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Vers 21 bis Vers 39. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort, traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Die Frau kam eben mit ihrer ganzen Not. Und die Jünger dachten, na, dafür sind wir jetzt auch nicht da. Ne? Stopf ihr den Mund, die geht uns so auf den Nerv. Und es ist ja manchmal so im Leben von uns, dass uns Menschen einfach so auf den Nerv gehen. Weil sie ein grundsätzliches Problem haben. Und ich habe ja auch ein grundsätzliches Problem, weil mir die ein grundsätzliches Problem haben, auf den Nerv gehen. Deswegen habe ich auch ein grundsätzliches Problem. Das ist ganz simpel. Und die Jünger hatten ein grundsätzliches Problem. Die wollten einfach ihre Ruhe haben mit Jesus unterwegs. Die wollten noch ein paar Wunder sehen. Das war's. Das ist eigentlich, was wir wollen, Jesus. Wir wollen ein paar Wunder sehen. Und er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Sie sagten, fertige sie ab. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Der Herr Jesus nennt diese Frau einen Hund. Und die Jünger dachten sich, recht so. Das finden wir gut. Ja, also, das hat er wenigstens erkannt. Er schickt sie nicht weg, aber er macht sie wenigstens fertig. Das finden wir gut. Aber der Jesus kitzelt was raus aus ihr, aus dem Leben dieser Frau. Weil viele andere hörten garantiert auch zu. Sieh da, an uns ist das gerichtet. An uns. Nicht an die da, an die Heiden dort. Das ist an uns, das ist für uns ist das gedacht, was da gebracht werden soll. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Dein Glaube ist groß. Du verlangst gar nichts von mir. Ne? Du bist mit dem Wenigsten zufrieden. Mit dem Wenigsten. Du musst gar nicht zum Herrenvolk dazugehören. Und du musst auch nicht der sein, der über anderen steht. Du bist mit dem Wenigsten zufrieden. Deswegen sind viele unzufrieden, wisst ihr? Es ist wirklich so in unserer Zeit. Auch wir in diesem Raum sind viele dabei heute, die unzufrieden sind, weil wir nicht mit den Wenigsten zufrieden sind. Das ist unsere Not. Beziehungsweise ist uns zu wenig. Alleine Jesus, schon. Das habe ich in der Kinderstunde habe ich das mal angenommen. Aber da muss ja jetzt noch was anderes sein. Da muss doch noch ein bisschen mehr. Ich meine, das Leben, diese Welt bietet doch noch ein bisschen mehr. Und vielleicht, wisst ihr, habe ich dieses grundsätzliche Problem noch nie wirklich erfahren im Herzen. Das grundsätzliche Problem, Hauptsache ist bei dir dabei zu sein, Jesus. Hauptsache ist dabei, bei dir dabei zu sein. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Die Hauptsache ist, Hauptsache bei dir dabei zu sein. Und es kann dann passieren, dass wir dann unzufrieden werden. Und das mussten die Jünger sich anhören. Wisst ihr? Das ist schon ein Ding. Die mussten sich das anhören. Und die mussten sich selbst bloßstellen lassen und all die anderen, die so fromm waren, die mussten sich auch bloßstellen lassen. Weil die merkten, das ist ja der Kern der Sache. Das ist der Kern der Sache. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa und stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie. Sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Was wird gepriesen in unserem Leben oder durch unser Leben in dieser Welt, denke ich mir immer mehr in unserer Zeit, in der wir leben, Leute. Warum gehen so viele Leute raus und versuchen dort zu kämpfen bei der IS, was für uns schrecklich ist und schrecklich, wie kann man nur sowas? Warum gehen diese jungen Männer und Frauen nicht irgendwo anders hin? Habe ich mir auch mal die Frage gestellt. Diese Krüppel, diese Lahmen, diese Blinden. Warum gehen die nirgendwo anders hin? Klar, weil sie vom Teufel besessen sind oder dumm sind oder irgendwas sind. Religiös verblendet sind, ideologisch indoktriniert sind. Die Antworten, die sind ja einfach. Aber die Frage ist für mich mehr und mehr, wisst ihr, egal wo wir leben, da geht es gar nicht um Serbien oder irgendwas anders. Deswegen habe ich auch der Uri gesagt, eigentlich möchte ich gar keine Bilder mitbringen, weil ich dachte, die Glaubensmissionen, die sind alle entstanden in den Zeiten, da gab es noch gar keine Bilder. Da gab es nur Glauben. Da gab es nur Glauben. Da gab es keine Bilder. Nur Glauben. Diese tiefe Glaube, jeder Mensch ist verloren, jeder Mensch ist ein Blinder, ein Krüppel, ein Lahmer, der Christus nicht kennt. In den Augen Gottes, blind, lahm, ein Krüppel. Und ganz praktisch laufen viele Blinde, Lahme und Krüppel in dieser Welt herum und wissen tatsächlich oft gar nicht, wohin. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und ich habe nichts zu und haben nichts zu essen und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Der Grundgedanke hier ist, wenn man das jetzt im Grundtext lesen würde, wäre, dass sie 3 Tage lang gefastet haben. Die haben nichts gegessen und nichts getrunken. Die waren so von diesen Gedanken bewegt, diese Menschen in der Gegenwart von Christus zu sein. Die mussten gar nichts essen und nichts trinken. Es war so gut. Es war nirgendwo ein besserer Platz, als in seiner Gegenwart zu sein. Und seine Jünger sprachen zu ihm, woher sollen wir in der Einöde so viel Brot nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Eigentlich können die Jünger sagen, Herr Jesus, jetzt möchten wir gern das sehen, was du ein bisschen kurz vorher schon getan hast für diese 5000 Menschen. So kein Thema für dich, Herr Jesus, kein Problem. Haja, kurz vorher hast du es doch für die 5000 gemacht. Das konnten wir uns auch nicht vorstellen. Aber Leute, macht euch keine Gedanken, unser Jesus, der sorgt für euch. Und gerade kam das wieder, ne? Woher sollen wir? Das ist erstaunlich. Und Jesus sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen 7 und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern und nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Das haben sie vorher auch schon mal gesehen. Ne? Oh, jetzt kommt's wieder. Jetzt gibt er uns das. Und was geschieht? 3-mal dürft ihr raten. Und sie aßen, die Jünger aber gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. Eine Gegend auch, die bekannt war für ihre Hurerei, Magdala. Sehr interessant. Und in die Gegend ging er dann, der Herr Jesus. Weg von dieser Geschichte mit dieser Frau aus Kanaan, total heidnische Frau. Ist die, hat in ihrem Leben nichts an? Die hat in ihrem Leben noch nie den Gott Israels angebetet. Aber unter Umständen, weil ja auch nie jemand eine Motivation dazu gab, versteht ihr, den Gott Israels wirklich anzubeten. Weil religiös kann ich selber sein, sagte die Frau, wahrscheinlich. Das bringe ich selbst hin. Da muss ich jetzt nicht noch irgendwie noch vielleicht mich komplizierter anziehen oder irgendwie komplizierter rumlaufen. Das brauche ich nicht. Das sind wir selber, religiös sind wir selbst. Das sagen ja die Leute, an Gott glaube ich auch. Aber das ist nicht das Problem. Und dann diese Sache, dann diese lahmen Blinden und Krüppel. Was für ein Bild, ihr Lieben, was für ein Bild. Unrein, unrein und dann nach Magdala. Rein ins Unreine. Was für ein Bild. Mitten rein in das Elend dieser Welt. Blaise Pascal, der schrieb mal, Erkenntnis Gottes ohne Erkenntnis des eigenen Elends führt zu Hochmut. Das sind so die theologisieren gerne. Ja, die Erkenntnis Gottes ohne Erkenntnis des eigenen Elends führt zu Hochmut. Erkenntnis des eigenen Elends ohne Erkenntnis Gottes führt zu Verzweiflung. Wohin? Wohin mit meinem Elend? Wohin? Wohin mit meiner Schuld? Wohin mit meiner Schande? Wohin? Wohin mit meiner Verdorbenheit? Wohin mit meiner Gier? Wohin mit meinem Egoismus, gegen den ich immer wieder ankämpfe und immer wieder ankämpfe und immer wieder ankämpfe. Es ist alles ein Elend. Da könnte man doch verzweifeln. Aber da können wir doch echt verzweifeln. Dieser Gott ist nichts anderes als der Heiland unseres Elends, schrieb der Blaise Pascal. Dieser Gott ist nichts anderes als der Heiland unseres Elends. Der kam, um Heil zu bringen für die, die im Elend ihres bisschen Lebens sitzen und stecken bleiben. Der Heiland unseres Elends. Und ich dachte dann über das, was mich so bewegt ist an diesem Bericht. Und da hatte ich mal für mich drüber geschrieben, was Jesus nicht möchte. Wir sagen ja immer, was Jesus will. Das wissen wir ja. Und tun es trotzdem nicht. Sau interessant. Okay. Wir können ja jeden Menschen vielleicht nicht, aber ich habe mich selbst schon oft dabei ertappt, wie ich Menschen aufzählen kann, was Gott alles will. Also Gott will, wisst ihr, ihr Jungs, die ihr da hinsitzt, dass aus eurem Leben mal was Ordentliches wird. Also das will Gott, dass ihr in der Heiligung lebt, wie man das Wort auch immer auslegt. Das will Gott, dass ihr all euer Geld, das ihr habt im Leben, als das erkennt, was es wirklich ist, nicht euer Geld, sondern das Geld Gottes. Gott will, dass ihr erkennt, dass die Gaben, die ihr habt, gar nicht eure Gaben sind, sondern es sind die Gaben Gottes an euer Leben. Und dass ihr diese Gaben zu seiner Ehre einsetzt in dieser Welt, das will Gott. Gott will, dass ihr nicht einen ungläubigen Partner heiratet. Gott will, dass ihr nicht Hardrock hört. Gott will, dass ihr nicht irgendwelche komischen Filme anschaut. Das will Gott. Gott will, dass ihr Missionare werdet, in die Welt rausgeht und auf alles verzichtet, was das Schöne in diesem Leben bietet. Das könnte man so alles aufzählen und tun es doch gar nicht. Oftmals ist es so, ich habe das auch schon aufgezählt, wisst ihr, und tu es gar nicht. Und ich merkte, irgendwas passt da auch nicht so ganz. Aber die Lösung ist dann nicht zu sagen, Gott will das gar nicht. Das ist nicht die Lösung, weil das will Gott tatsächlich. Aber er will das tun in unserem Leben, durch unser Leben durch. Er will, dass ihr erstmal Jesus wirklich erkennt. Das will er. In seiner Schönheit. In seiner ganzen Macht. Das hat mich so bewegt, wisst ihr, ich möchte es nicht aufreißen, es soll nie Wunden aufreißen und so. Aber es hat mich so bewegt bei der Trauerfeier, als es hieß, ich will nur, dass meine Enkel wissen, ich bin nicht da unten in dem kalten Loch. Steht da? Das hat mich so bewegt. Das habe ich noch nie gehört auf einer Trauerfeier. Weil meistens schaust du auf das kalte Loch und denkst, das war's dann. Ich will, dass ihr wisst, dass ich bei Jesus bin. Das ist die Schönheit von Jesus, dachte ich. Wisst ihr, das ist meine Überzeugung. Das ist die Schönheit von Jesus. Und da hätte der Tag auch richtig grau sein können. Umso schöner, dass die Sonne schien. Aber der Tag hätte auch richtig grau sein können. Und so eine tiefe Aussage. Das ist die Schönheit von Jesus. Und das will der lebendige Gott, dass ihr das erkennt. Weil das wird euer Leben verändern. Das wird unser Leben verändern. Das wird unser Leben verändern. Wenn ich das erkenne, du bist der Heiland meines Elends. Das wird verändern. Und dann bin ich das, wozu ich berufen wurde, wisst ihr? Was wir dann auch immer sagen wollen, der Missionar oder, wie wir es auch immer nennen möchten. Dann plötzlich weiß ich, das stimmt ja, das ist ja gar nicht mein Geld. Das ist ja, stimmt ja. Das muss ich mir dann immer wieder sagen lassen, aber das stimmt ja, was ich da höre. Es ist ja gar nicht meines. Es gehört ja wirklich dir, Herr Jesus. Dann plötzlich weiß ich, es ist ja gar nicht mein Leben. Es ist ja wirklich dein Leben, Herr Jesus. Es ist ja wirklich gar nicht meine Zeit. Also wenn jetzt jemand an der Tür steht und klingelt und ich sage, so, oh Mann, so geht's mir nämlich, wenn ich so schöner Tag, ne, und dann liege ich dort und mache mein Mittagsschläfle, ne, heute nicht, aber ansonsten bin ich schon manchmal dazu geneigt, wenigstens am Sonntagnachmittag. Meine Frau wird sagen, es erlebe ich aber relativ selten, das stimmt auch, aber manchmal denke ich auch, es wäre jetzt schön, ne? Und dann klingelt jemand an der Tür und denkt, oh nein. Jetzt ausgerechnet heute am Sonntag, kennt ihr das auch? Ausgerechnet heute am Sonntag. Die ganze Woche Zeit gehabt. Aber ausgerechnet heute am Sonntag. Ausgerechnet heute, an dem Tag, an dem wir heute Morgen noch gefeiert haben, Jesus, du bist auferstanden, es ist dein Tag. Es ist ja der Herr Jesus sein Tag, eigentlich der erste Tag der Woche. Und du bist der regiert, Herr Jesus. Und wir preisen dich alle. Aber jetzt gerade geben wir das alles ein bisschen auf den Keks. Weil das ist ja meine Zeit. Die habe ich mir gerade so zusammengeschustert. Ja, ich habe mir das schon alles ganz fein ausgedacht, was ich mit meiner Zeit mache. Nee, es ist deine Zeit, Herr Jesus. Es ist deine Zeit. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Und dazu muss ich immer wieder zurückgeführt werden. Also ich. Ist wirklich so. Es ist dein Leben. Aber aus dem heraus merke ich dann, was für ein Elend. Was für ein Elend. Dass ich immer ein bisschen wieder das herausstellen will, das. Aber was Jesus nicht möchte, dass Menschen, die zu ihm kommen, die im Glauben, im Vertrauen gebracht werden, wie wir es auch hier in dem Bericht sehen, manche sind gekommen, manche sind gebracht worden, nicht im Elend untergehen. Das will Jesus nicht, wisst ihr. Er will es nicht, dass Menschen im Elend dieser Welt untergehen. Im Elend der Gottlosigkeit, im Elend des Egoismus. Er will es nicht. Weil er erkennt, er durchschaut auch das volle Elend in unserem bisschen Leben und in dem Leben der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Er erkennt dieses Ego, er erkennt diese Selbstherrlichkeit im Leben. Er erkennt die Blinden und die Lahmen des Volkes Gottes. Und das finde ich auch so erstaunlich, da werden ja Menschen aus dem Volk Gottes gebracht. Und aus dem Volk Gottes, da waren Blinde, Lahme und Elende. Und das Schöne war, die wurden wenigstens noch gebracht. Und die wurden nicht zu ihren religiösen Leitern gebracht im Volk. Die wurden zu Jesus gebracht. Und das ist es in unserem Leben, Leute. Wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Nicht zu theologisieren oder wie auch immer. Menschen einfach nur zu Jesus. Einfach nur zu Jesus. Und ich nehme mal so dieses Bild. Ne? Wie bringe ich jetzt so einen jungen Mann da hinten? Ne? Entschuldigung, dass ich euch jetzt gerade so rauspicke. Aber ihr sitzt gerade so geschickt. Ja. Und weiß ich ja, viele hier drin Sorgen machen um euch. Ja. Ihr macht euch vielleicht Sorgen um die anderen, die hier drin sitzen. Ne? Aber meistens machen wir uns ja Sorgen um die jungen Leute. Wir machen uns ja weniger Sorgen um unser Leben. So merke ich ja auch so mit meinen Kindern. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ich mache mir eigentlich weniger Sorgen um mein Leben und stelle dann manchmal fest, wo bin ich eigentlich gelandet in meiner Gedankenwelt, in meinen Handlungen? Wo bin ich eigentlich abgeblieben? Ne? Eigentlich müssten sich meine Kinder um mich sorgen. Ja, aber das ist, die bringen diese Elenden, die Lahmen, die Blinden und die Krüppel. Und klar, wie können wir die heute bringen? Ganz bewusst natürlich, auch ganz deutlich im Gebet. Es ist so, sie bringen. Aber auch ganz, ganz, ganz praktisch bringen. Nah an Jesus. An meinen Tisch. Weil da sitzt auch Jesus. Weil der lebt ja in mir. Das haben wir gesungen vorhin. Du bist ja gegenwärtig. Du bist ja da. Und du willst ja, dass wir diese Menschen bringen. Die am Weg liegen geblieben sind. Und es kommen immer mehr Leute in unser Land, die am Weg liegen geblieben sind. Am Weg des Lebens. Einfach irgendwo. Aus irgendwelchen Gründen auch, was weiß ich auch immer, ne? Jetzt aus Syrien, diese vielen Flüchtlinge, die kommen, oder eben die Romas, die aus Serbien kommen, aus den Balkanstaaten, die irgendwie hierher kommen wollen, die alle irgendwie am Weg liegen geblieben sind. Aus was für Gründen auch immer. Aus was für Gründen auch immer. Und diese liegen gebliebenen zu Christus zu bringen. Aber auch, wisst ihr, in unserer Gemeinde liegen Gebliebene, ich nehme jetzt mal ganz bewusst dieses Bild oft, aus dem Volk Gottes heraus. Das sind so viele liegen Gebliebene am Weg Gestrandete, die einfach irgendwie gestrandet sind. Schon längst gestrandet. Und manchmal wissen wir sogar davon, dass du einfach gestrandet bist. Liegst am Strand des Lebens und nachher gehst du wieder hier raus und gehst wieder heim. Und irgendwer in diesem Kreis wird sich vielleicht, so kann es ja sein, wundern, was wird nur aus dem Leben noch werden. Was wird nur noch aus diesem Leben werden? Da kannst du ja bloß noch beten. Oder vielleicht nachher gleich zum Mittagessen einladen. Zum Beispiel. Ja, nee, das geht jetzt nicht, weil das ist ja unsere Zeit. Wir haben nur 5 Schnitzel. Ja. Also ein bisschen schlecht. Fertig wäre es ja, weil wir haben die modernen Öfen, die schon eingeschaltet sind, da gehe ich in die Gemeinde. Das ist natürlich dumm, wenn er zu lang predigt, dann nutzt auch der modernste Ofen nichts. Aber ansonsten wird es passen. Das sind so diese Bilder für mich, wisst ihr? Jesus möchte seine Leute nicht hungern sehen. Er will seine Leute nicht hungern sehen. Die zu ihm kommen, die will er nicht hungern sehen. Diese Frau, die zu ihm kommt, das war schon auch so ein Bild, wisst ihr? Er will auch die Völker nicht hungern sehen, weil diese Frau kam ja aus den Völkern, aus Kanaan. Er will auch die Völker nicht hungern sehen. Deswegen machen ja solche Chaoten so ein chaotisches Zeug wie diese IS und. Ich meine, das muss auch kommen, das ist biblische Prophetie, ihr Lieben. Wir leben heute in einer interessanten Zeit. In einer extrem interessanten Zeit. Dass die Kriege überhand nehmen, die Lieblosigkeit nimmt überhand. Die Kälte, die Gesetzlosigkeit. Erstaunliche Zeit, in der wir leben. Allein an dem kann ich schon Menschen beweisen, dass das Wort Gottes wahr ist. Und es wird auch nicht aufhören, auch wenn wir für Frieden beten, wisst ihr? Ich denke auch interessant, manchmal lassen wir uns in die Falle mit reinleiten, betet doch für Frieden. Geh doch raus und trag den Friedefürst in diese friedlose Welt. Trag doch diesen Friedefürst in diese friedlose Welt. Weil nur er Frieden bringt. Betet dafür, dass diese friedlosen Menschen den Friedefürst kennenlernen. Betet dafür, diese Kribbelarmen und Blinden, diese Kanaaniter, dass die diesen Friedefürst kennenlernen. Dass sie zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin so geplagt von diesem Hass und Zorn, von dieser Erniedrigung in dieser Welt. Und wenn du mich nicht rettest, kann mir niemand helfen. Und dann entsteht Veränderung. Dass Leute nicht hungern, diese Kanaaniterin, die hat den Glauben, dass Jesus sie nicht auf der Strecke lässt. Und es sind viele Menschen draußen in dieser Welt, die haben diesen Glauben, dass Jesus sie nicht auf der Strecke lässt. Irgendwie, die hören von diesem Namen Jesus und dann merken die, da steckt irgendwie Kraft drin. In diesem Namen steckt wirklich Kraft drin. Da steckt, wisst ihr, im Namen Allah oder Mohammed oder Buddha oder sonst wem, steckt überhaupt keine Kraft. Das merken die Menschen auch. Noch nicht mal in dem Namen Christsein steckt Kraft. Das sehen die Menschen ja auch. Was ist denn los bei euch Christen? Aber in dem Namen Jesus. Weil in keinem anderen Namen sollen Menschen errettet werden, als in diesen Namen, sagt die Bibel. Und die Frage ist, was willst du in deinem Leben auch? Vielleicht als jemand tatsächlich, der zum Volk Gottes gehört, im Psalm 33, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tode erlöst. Und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Psalm 33, Vers 18 bis 22. An ihm. An ihm. Und das wird in eurem Leben zählen, ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen. Und es wird in unserem Leben zählen, ihr älteren, älter gewordenen Männer und ihr älter gewordenen Frauen. Tut mir leid, dass ich es so ausdrücken muss, aber es ist halt die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe mir jetzt auch von L'Oreal habe ich mir jetzt auch so ein Waschgel gekauft. So ein Wachauf heißt das. Und dann, das haue ich mir morgens ins Gesicht. Ne, dann denke ich tatsächlich, die Fältchen, die werden weniger. Aber stimmt gar nicht. Das war halt ein bisschen teurer als das andere. Tatsache ist, es wird nicht weniger, es wird mehr. Aber die Frage ist doch, ob Christus mehr wird. Und manchmal wird das mehr und Jesus wird immer weniger. Weil dann dieser Kampf kommt, wisst ihr, in unserem Leben. Ich merke das, weil wir in so einer komischen Gesellschaft leben. Männer in meinem Alter, wir ringen dann um unseren Sitz im Leben so ein bisschen. Ne? So, wer mir noch Sinn, so mit 50, so Anfang 50, dass ich noch was erreichen kann im Leben, noch was reisen kann, noch bei den Jungen dabei sein müssen, ne? Und vielleicht auch noch ein paar coole Sprüche drauf haben und, damit man, ja, damit ich auch noch was bin. Aber das mache ich ja nur, weil Jesus zu wenig ist, Leute. Weil ich zu wenig auf Christus harre. Deswegen. Das ist der einzige Grund. Weil ich nicht zufrieden bin in dir, Jesus. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und ich denke immer, dass ich auf der Strecke bleibe. Ich denke immer, dass ich auf der Strecke bleibe, Jesus. Da sind einige dabei in dem Alter. Hier in diesem Raum, ihr wisst genau, von was ich rede. Ich denke immer, dass ich auf der Strecke bleibe. Ich habe schon vieles hinter mir. Was kommt jetzt noch? Und ihr Jungen, wenn ihr nicht anfangt jetzt und sagt, Jesus, gib uns nur diese Erkenntnis über dich, dann werdet ihr auch in diese Generation der auf der Strecke gebliebenen sein. Ihr seid jetzt schon auf der Strecke geblieben und es wird nicht besser in eurem Leben. Es wird nicht besser. Wenn ihr nicht anfangt und sagt, Jesus, gib uns diese Erkenntnis über dich. Diese Erkenntnis, was ich lese in Psalm 34, als diese Elende rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Als diese Elende rief. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Der Herr achtet auf dich, der achtet auf dich. Und seine Ohren, die hören dein Schreien. Die überhören das nicht. Und er handelt zu seiner Zeit. Und wenn das über unserem Leben stehen kann, ihr Lieben, und das wird alles sein, was stehen wird über unserem Leben. Und deswegen ist es so aktuell. Eben, ich möchte es nicht ausschlachten. Aber wenn das steht über unserem Leben, das dachte ich mir auch, wenn ich das mal sagen kann, du, ich liege nicht da unten in diesem kalten Loch, ich bin bei Jesus. Leute, das wird alles sein, was zählt zum Schluss. Und das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige, was zählt. Weil wenn ich das tief im Herzen habe, dann würde es mein Jetzt bestimmen. Das wird mein Jetzt bestimmen. Steht er? Und es hat nicht mit Lebensverneinung zu tun, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber das ist so diese Frage in unserem Leben, das bewegt mich selbst. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, das gehört auch dazu. Aber aus allem rettet ihn der Herr und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben, sagt Psalm 34. Er möchte, dass seine Leute nicht hungern. Er möchte nicht, dass seine Leute verschmachten auf dem Weg des Lebens. Und es sind schon so viele verschmachtet auf dem Weg des Lebens. So ein interessantes Wort, dieses Verschmachten. Das ist ein bisschen so auch dieses, wenn man so eine Kerze so ausschmaucht, so noch so ausmacht, dann bleibt der Ruß übrig an der Hand. Und so kommt sich manches Leben vor. Und es sagt der Herr in Jesaja 40, spricht es zu seinem Volk und sagt, das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Vers 28, weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Die Jünger sagten schon, oh, wir sind so müde und matt, Herr Jesus, 3 Tage lang mit den Leuten. Oh. Und das Gequäge von der Frau, das macht uns auch müde und matt. Gibt nichts Schlimmeres als eine Frau, die ständig babbelt. Babababababab. Ist tatsächlich so. Es gibt aber auch nichts Schlimmeres als Männer, die ständig babbeln. Wird sich jetzt manche Frau denken, weiß ich. Weil Männer können das auch. Müde und matt. Ermattet vom Leben. Jetzt haben wir 3 Tage nichts gegessen, nichts getrunken und jetzt sind die Leute immer noch da. Kennt ihr das vielleicht auch? Manchmal sitzt man so, ne, hat Leute eingeladen und denkt, die müssen vielleicht jetzt mal heimgehen. Aber das sind dann so Leute, die machen gar keine Anstalten. So Leute wie Heinz Spindler, der sitzt einfach weiter und babbelt noch ein bisschen, ne, fällt noch ein bisschen was ein. Und dann wird es immer ruhiger, die Unterhaltungen. Dann sitzt man schon so dort und... Ja, und denkt auch, ja, und irgendwie, Mensch, dummerweise die Uhr selber nicht dran, ne? Wir hatten vor kurzem so eine Unterhaltung. Ich hatte keine Uhr an, er hatte auch keine Uhr an. Und es war, und dann wusste man gar nichts mehr zu sagen, ne? Aber irgendwann sagte ich, okay, ich bete jetzt für dich, dann gehst du heim, ne? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sagte, ich bete, und dann wusste ich, dann geh daheim. Ne? So fühlen sich die Jünger. Da war kein anderer Platz für diese Leute. Wo sollten sie hin? Wo sollten sie hin? Dann haben wir noch eine gute Ausrede. Die können ja wenigstens, die haben nichts zu essen, Herr Jesus. Schick sie erstmal weg zum Essen. Im Hintergedanken, die kommen garantiert nicht mehr zurück. Oder vielleicht ein paar noch. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus ein Kapitel weiter vorne. Bei der Speisung der 5000. Und ich gebe euch sogar das, was ihr den Leuten zu geben habt. Wisst ihr, ich gebe dir das, was du den Leuten zu geben hast, sagt Jesus. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sage jetzt nicht mehr Thema, weil das mag meine Frau nicht. Mein Vater sagt immer, es ist überhaupt kein Thema. Ne? Von daher sage ich jetzt nicht mehr, das ist überhaupt kein Thema, sondern es ist überhaupt kein Problem. Der Herr Jesus hat es. Genug, genug, genug. Schaut, heute Abend spreche ich noch woanders und ich habe einen Mann aus diesem Ort kennengelernt in der S-Bahn. Der kommt aus Gambia. Und der spricht jetzt relativ wenig Deutsch. Und dieser Mann saß in der S-Bahn und manchmal, jetzt ist es ganz stark, ich steige in die S-Bahn ein und fahre nach Stuttgart. Und dann bete ich und dann hoffe ich, dass ich irgendwie, vielleicht komme ich mit jemandem ins Gespräch, kann es sein. Muss nicht sein, aber kann sein. Die meisten haben schon so Blacks im Ohr, ne? Deswegen mache ich das nicht. Ich sträube mich ein bisschen dagegen. Ich müsste zwar Serbisch lernen, bin ich auch ehrlich, aber und es geht am besten natürlich über meinen MP3-Player, aber ich sträube mich ein bisschen dagegen, weil dann sitze ich ja auch so drin. Das heißt, ich will ja gar nicht mit dir reden. Ich kann gar nicht mit dir reden, weil ich bin gerade belegt. Und die meisten, die noch da drin sitzen, sind so Schwarze oder Leute aus anderen Kulturen, die jetzt noch keine Plugs im Ohr haben. Aber die allermeisten sitzen dann drin, haben ihr Smartphone, machen irgendwas. Und dann sah ich an dem Tag, das sitzt mir der Gegenüber und hat so ein Heftchen. Und da steht drauf vorne drauf, do you believe that Satan exists? Also glaubst du, dass Satan wirklich existiert? Wer mag ihm das Heftchen wohl gegeben haben? Dachte ich mir auch, ne? Aber ich schaue schon an der Schrift und an der Farbe, kann nur eine besondere Gruppe von Menschen gewesen sein. Weil diese besondere Gruppe von Menschen, die steht auf der Königstraße mit ihren Wägelchen, die sie jetzt mittlerweile haben, und haben dann so Bildchen obendrauf in allen möglichen Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch, meistens adrett angezogen, diese besondere Gruppe von Menschen. Und dann warte ich und dann laufe ich so manchmal durch die Königstraße und frage mich, wo ist eigentlich die andere besondere Gruppe von Menschen? Und dieser Mann, dann sind wir ausgestiegen an der S-Bahn und dann habe ich ihn gefragt, do you believe that Satan exists? Und er guckte mich an und grinst, ne? Und dann kam er ins Gespräch und dann habe ich morgens noch, bevor ich ging, habe ich noch gebetet und ich habe so eine kleine, super schöne blaue Bibel, habe ich mir mal gekauft in Englisch. Da ist vorne so ein kleiner Vogel drauf und ein Wort aus Matthäus Kapitel 6, sorgt euch nicht, sondern schau die Vögel an, wie Jesus dafür sorgt. Und ich habe morgens noch gebetet und gesagt, dachte ich, Herr Jesus, welche Bibel soll ich heute mitnehmen? Ne? Und dann dachte ich, ach, jetzt tue ich die deutsche raus aus meiner Tasche und stecke die kleine englische ein. Erst wollte ich die große einstecken, ne? Die Leute zu beeindrucken in der S-Bahn. Aber ja, halt mal mit. Ja, aber dann habe ich die kleine eingepackt. Und dann standen wir so draußen und dann sagte ich, aber eine Bibel hat. Nö, hat keine. Aber gerne eine Bibel jemals lesen wollte im Leben. Gerne. Aber keine deutsche, hat er gesagt. Ne? Das ist ein bisschen schwierig für ihn. So, nö, ich habe eine englische für dich. Hat mir ein bisschen wehgetan, als ich die weggab, echt. Weil die so schön ist. War kein Opfer, aber es war Egoismus. Das meiste, was wir opfern, das meiste nicht alles, aber das meiste, was uns wehtut, wegzugeben, ist eigentlich, es tut uns nur weh aus Egoismus, weil wir es gerne halten will. Aber nicht alles, okay? Versteht es nicht verkehrt. Aber anyways, das habe ich ihm gegeben. Und dann habe ich gedacht, jetzt spreche ich mit den Leuten aus der Gemeinde, aus dem Ort, wo er ist, dass sich jemand um ihn kümmert. Jetzt sagte mir der die Gemeinde leitet, da kann sich keiner kümmern um den Heinz. Sie haben alle gerade mit sich selbst zu kämpfen. Und fand ich ein bisschen schade, ne? Vielleicht können wir es noch verändern. Aber er gibt den Müden die Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Das ist ganz normal. Es ist ganz normal, Leute, dass wir straucheln und fallen, matt und müde werden. Ist es wirklich so? Und müde und sagen, ich will nicht schon wieder und schon wieder und schon wieder und schon wieder. Das ist ganz normal. Aber das ist auch normal, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist das Normale. Das ist das Normale Gottes. Aber die, die auf ihn harren, wenn du auf ihn harrst, dann wirst du neue Kraft bekommen. Und harren ist ein bisschen so dieses Warten, wisst ihr, dieses und angespannte Warten. Das ist harren, das angespannte Warten. Aber das können wir heute nicht mehr, weil das Glück ist nur ein Mausklick weit. Plupp. Auch meine sexuelle Erfüllung ist nur noch ein Mausklick weit. Mein Kredit ist nur ein Mausklick weit. Alles nur noch ein Mausklick weit. Und wir merken, das stimmt überhaupt nicht. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Was uns dieser Mausklick bringt, viele dieser Mausklicke ist, wir werden nur noch müder, wir werden nur noch matter. Das bringt uns, diese Mausklicke. Ich nehme mal so dieses Bild. Aber die auf den Herrn harren, das ist nicht ein Mausklick. Das ist ein Lebensprozess. Kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und der Tag kommt und es ist der Tag der Auferstehung und sie werden laufen und werden nicht matt werden. Und sie werden wandeln und nicht müde werden. Das gibt's nicht mehr. Aber solange wir in dieser Welt sind, gibt's es noch. Und solange wir da sind, gibt's noch so viele Menschen, die das erleben. Und solange wir da sein können, können wir noch so viele Menschen, die das erleben, einladen, das zu erleben, dass es in diese Welt einzuladen, in der diese Mattigkeit, diese Müdigkeit, in der es die nicht mehr gibt. Wisst ihr? Und während ich harre auf den Herrn, erlebe ich das auch, dass diese Kraft Gottes wirklich gegenwärtig ist. Weil das ist mein Antrieb. Das Harren auf den Herrn ist mein Antrieb. Das ist das Wesen von Christus. Er hat nur auf seinem Vater vertraut. Der Herr Jesus hat auch nicht zu den Leuten gesagt, hey, ich zauber jetzt ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch für die 4000 Leute. Kein Problem, Leute. Hokus pokus, abracadabra. Oh, Zylinder vergessen. Nee. Er nimmt das Brot, er nimmt die Fische und dankt seinem Vater im Himmel. Er dankt nicht der Natur und sagt, meine Herren. Ne? Er dankt seinem Vater im Himmel. Der Herr Jesus harrt immer auf das Handeln seines Vaters. Das ist das Wesen von Christus. Er harrt immer auf das Handeln seines Vaters. Und der Herr Jesus weiß, dass sein Vater handeln wird. Das bedeutet mit diesem Schluss, ihr Lieben, wenn ich mich selber bewege immer wieder in mein, ach, wann wird's denn jetzt, wie wird denn das, was, Und ich, wie gesagt, ich mache mich darüber nicht lustig. Das ist manchmal dieses Ringen im Leben und es eben im Leben und es dauert ein Leben lang. Aber wir kennen es alle vielleicht nicht alle, aber die allermeisten von uns kennen das, wie das denn ist. Jetzt möchte ich aber doch jetzt da, aber jetzt will ich doch jetzt das Ding haben und dies will ich doch jetzt auch noch haben. Und wir merken, wie das uns eigentlich so unzufrieden macht. Ich sitze zu Hause unzufrieden, innerlich unzufrieden. Und dann kennen wir das, es regt mich alles auf, alles regt mich auf. Nee, es regt, nicht alles regt dich auf, sondern das, weißt du, warum du aufgeregt bist? Weil du nicht auf mich harrst, weil sonst wärst du auf mich ausgerichtet. Aber du bist auf diese Sache ausgerichtet. Auf diese Sache ausgerichtet. Du bist nicht auf mich ausgerichtet, weil auf mich harren bedeutet, du bist auf mich ausgerichtet. Die Jünger hat es aufgeregt mit dieser Frau. Und diese 4000. Erst 5000, schon wieder 4000. Aber die war nicht ausgerichtet auf den Vater. Aber Christus ist ausgerichtet auf den Vater. Deswegen sagt er, dein Glaube, der ist groß, Frau aus Kanaan. Sie kam zu dem, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich harre auf dich. Die Krüppel und die Lahmen und die Blinden, ich harre auf dich. Ich harre auf dich. Auf wem soll ich sonst harren? Weil Jesus nicht will, dass seine Leute am Weg verschmachten. Und er möchte niemanden abweisen, der zu ihm kommt. Johannes 6, 35 bis 38. Er möchte niemand und er wird niemand abweisen, der zu ihm kommt. Würde nicht. Und es kommen nur die Sünder, die Erlösung suchen, wisst ihr? Und es kommen nur die Elenden, die Erlösung für ihr Elend suchen. Das habe ich von diesem Spruch von dem Blaise Pascal. Wenn ich das einmal geschmeckt habe von diesem Wasser, das ist meine Lösung. Das ist mein Elend. Nimm Christus. Nimm Christus. Und schaut, hier vorne steht jemand, ich lebe im größten Elend oft in dieser Welt. Und das bin ich selber. Und gestern erst war ich so unterwegs für mich selber, so nachmittags. Frauen haben Hochzeitskleid gesucht. Ne? Und ich war dann so unterwegs und war so in meinem eigenen Elend unterwegs. Am Kabelberg bin ich entlang gerannt. Und es war mir so wichtig gewesen, wieder das so, es ist so innerlich, mal zu checken, wo stehe ich eigentlich, warum ist es immer so in mir? Überlass mir doch dein Elend, Heinz. Überlass mir dein Elend. Denk zurück an den Tag, an dem du mal von dem Wasser getrunken hast. Und wenn du diesen Tag noch nicht gekannt hast, ihr Lieben, heute Morgen in dieser Gemeinde, dann komm zu dem, der dir Wasser des Lebens anbietet. Geh nicht wieder verschmachtet und zerschlagen nach Hause. Sondern da Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, das mag sein, dass du denkst, hier in dem Raum hat keiner für so jemanden mühseligen und beladen wie mich Zeit und Lust. Es mag vielleicht sogar stimmen. Aber die Frage ist, bist du jemals wirklich zu Jesus gekommen? Diese Mühseligkeit und Zerschlagenheit. Das ist die Frage. Guck nicht auf die Gesichter, die vielleicht wieder an dir vorbeilaufen und, oh nee. Herr Jesus, ich will auf dich sehen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ich will auf dich sehen. Und gestern habe ich mir auch so gedacht, als ich so vor mich hin gerannt bin, manchmal, Jesus, sage ich anderen Leuten das und ich weiß gar nicht, was das wirklich bedeutet, auf dich zu sehen. Ich weiß es schon. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, wenn ich es immer wieder vergesse. Aber du willst ja nicht, dass ich hungrig am Wege bleibe. Du willst ja nicht, dass ich durstig durch diese Welt renne. Du willst ja nicht, dass ich müde und ermattet werde. Von. Sondern du willst ja, dass ich meine Müdigkeit und meine Mattheit auf dich lege. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes will ich sehen. Mit dem Lied haben wir vorhin begonnen, mit dem Lied ende ich. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes will ich sehen. Weil nur dort werde ich heil. Nur bei dir, Christus. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass niemand, der auf dich traut, auf dich harrt, dass der letztendlich mit leeren Händen dastehen wird. Ich danke dir, dass jeder, der zu dir kommt, angenommen wird. Und ich danke dir, dass jeder, ohne Ausnahme, jeder, der zu dir kommt, im Glauben, im Vertrauen, wie diese kanaanitische Frau, dass der das erleben darf, dass der Tag kommen wird, an dem keine Müdigkeit und keine Mattheit mehr herrschen wird, in deiner Herrlichkeit, in deiner Gegenwart. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das auch den lieben Geschwistern in dieser Gemeinde schenkst, die jetzt gerade auch diese Müdigkeit und Mattigkeit manchmal verspüren, auch dieses Kämpfen und Ringen, dass du es schenken mögest, dass, Herr, dass wirklich ihre Herzen angerührt sind von deinem guten Geist, der diese Herzen auf dich harren lässt. Das bitte ich für mich, das bitte ich für jeden in diesem Raum. Für die Jungen hier, für diejenigen, die kämpfen, noch jung zu sein, für diejenigen, die denken, das Leben ist schon lange an mir vorbeigelaufen, für die, die mit zerbrochenen Sehnsüchten und Träumen hier drin sitzen. Du bist der Einzige, der einen Menschen satt machen kann mit der Bar Brotkrümel. Weil es letztendlich nicht um diese Krümel geht, es geht um dich selbst. Du, der du das Brot des Lebens bist, Herr Jesus. Und in diese Wahrheit lass uns leben in dieser Woche. Dass du das Brot des Lebens bist. Erinnere uns kontinuierlich dran, Herr Jesus. Dass du die Quelle bist. Und benutz unser Leben, dass wir auch Krüppel, Lahme und Blinde in deine Gegenwart bringen. Wir können das Leben nicht verändern und die Not dieser Welt, aber du, Herr Jesus, du bist der Einzige. Und dafür danke ich dir. Amen.